Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Reich der Mitte. Ich bin der Daniel und nachdem wir uns in der letzten Folge dem Beginn der chinesischen Kaiserzeit gewidmet haben, geht es auch gleich damit weiter. In dieser Folge wenden wir uns der Han-Dynastie zu, die die chinesische Gesellschaft nachhaltig geprägt hat. Die Han-Dynastie war eine der goldenen Zeiten in China und bestand für über 400 Jahre von 206 vor Christus bis 220 nach Christus. Und nicht umsonst wird der Großteil der chinesischen Bevölkerung als Han-Chinesen bezeichnet. Zeitgleich hatte das Römische Reich in Europa seine Hochzeit, zuerst noch als Republik und später auch als Kaiserreich. Und die Han-Dynastie unterteilt sich in die frühe oder westliche Han-Dynastie und die späte oder östliche Han-Dynastie. Dieses Mal beginne ich mit der frühen Han-Dynastie und nächstes Mal folgt dann die späte Han-Dynastie. Aufgehört haben wir in Folge 39 mit dem Zerfall der Qin-Dynastie. Qin Shi Huangdis Sohn und Nachfolger war nicht in der Lage, das zu erhalten, was sein Vater aufgebaut hatte. Und so zerfiel das Reich wieder in 18 kleinere Staaten, weshalb diese kurze Übergangsphase Zeit der 18 Königreiche genannt wird. Natürlich wurde auch jetzt wieder um die Vorherrschaft in China gestritten, wobei sich schon bald zwei Männer herauskristallisierten, Xiang Yu und Liu Bang. Xiang Yu war ein erfahrener General aus dem ehemaligen Staat Chu und hatte schon zur Zeit der streitenden Reiche Schlachten geschlagen. Liu Bang dagegen war quasi ein Niemand. Er war ein Gefängniswärter und sein Job war, Gefangene vom lokalen Gefängnis zum regionalen Gefängnis zu bringen. Und während einer dieser Reisen war es Gefangenen gelungen, in der Nacht zu entkommen. Wir erinnern uns an das strenge System des Legalismus im Qin-Reich. Es gibt klar definierte und sehr harte Strafen für Vergehen und Versagen. Liu Bang war also klar, was ihn erwartet, wenn er zurückkommt. Aber da das Reich sowieso schon am Zerfallen war, entschied sich Liu Bang, selbst zum Rebellen zu werden und nicht mehr für den Kaiser zu arbeiten, sondern gegen ihn zu kämpfen. Um das zu erreichen, versprach er seinen Gefangenen, sie zu befreien, wenn sie für ihn kämpften, und machte daraus den Kern seiner Armee. Über die Jahre vergrößerte Liu Bang seine Armee und wurde zu einem ernstzunehmenden Herausforderer. Im Jahr 204 vor Christus trafen sich die Armeen von Xiang Yu und Liu Bang schließlich zum Kampf und Xiang Yu besiegte Liu Bang erwartungsgemäß entscheidend. Eigentlich hätte diese Schlacht das Ende für Liu Bangs Ambitionen bedeuten müssen. Aber er schaffte es, sich mit seiner Armee in eine kleine Hafenstadt am Gelben Fluss zurückzuziehen und der dortige Kornspeicher wurde genutzt, um die Soldaten wieder aufzupäppeln, neue Soldaten anzuwerben und alle mit Getreide zu bezahlen. So war Liu Bang in der Lage, seine Verluste auszugleichen und wieder in die Schlacht zu ziehen. Nur zwei Jahre später konnte Liu Bangs Armee Xiang Yus Heerlager umzingeln und den entscheidenden Sieg erringen. Dazu gibt es auch eine dramatische Geschichte, die ich euch nicht vorenthalten will. Nachdem Xiang Yus Lager eingeschlossen war, konnte er die ehemaligen Soldaten aus Chu in Liu Bangs Armee die Volkslieder aus seiner eigenen Heimat singen hören. Und da wusste er, dass es vorbei war und er nicht mehr gewinnen konnte. Er verbrachte also den Abend mit seiner liebsten Konkubine, tötete sie anschließend und ritt alleine in die Armee Liu Bangs hinein, wo er selbst getötet wurde. Als Sieger hat Liu Bang jetzt aber die Kontrolle über das chinesische Reich erlangt und ruft eine neue Dynastie aus, die Han-Dynastie. Han war schon vor der Einigung durch Qin ein kleiner Staat und später ein Distrikt im Qin-Reich und auch der Distrikt, aus dem Liu Bang stammte. Chang'an wird auch wieder die Hauptstadt, wie zuvor schon unter den Herrschaften der Zhou und Qin. Und die Stadt existiert auch noch heute unter dem Namen Xi'an und ist natürlich die Heimat der weltberühmten Terrakotta-Armee. Für sein neues Reich übernimmt Liu Bang die administrative Organisation des Qin-Reiches. Allerdings sollte sich diese in den ersten 100 Jahren der Han-Dynastie in eine deutlich andere und vor allem stabilere und durchführbare Ordnung entwickeln. Im westlichen Teil des Reiches geht die Macht direkt vom Kaiserhof aus. Der neue Kaiser beruft Beamte, die für eine kurze, festgelegte Zeit in ihrem Amt dienen und dann in ein anderes Amt wechseln. Und das erlaubt dem Kaiser selbst, die Zügel in den Händen zu halten. Im östlichen Teil aber gibt Liu Bang die Macht an loyale Generäle seiner Armee ab, die den Teil erobert haben, den sie nun auch regieren sollen. Eine ähnliche Herangehensweise verfolgte auch schon die Zhou-Dynastie mit ihrem Lehnsystem, das schließlich nach hinten losging und in einem jahrhundertelangen Bürgerkrieg resultierte. Und auch hier wird das noch zum Problem. Allerdings nicht mehr zu Liu Bangs Zeiten. Er regiert bis ins Jahr 195 vor Christus und geht als Kaiser Han Gao Zu in die Geschichte ein. Und im Gegensatz zur Qin-Dynastie, die quasi mit dem Tod des ersten Kaisers starb, gibt es diesmal eine stabile Nachfolge. Trotzdem gab es einige Herausforderungen für die noch junge Kaiser-Dynastie, die es zu bewältigen gab. Beispielsweise die Lü-Clan-Unruhen, bei denen die Familie der Kaiserinmutter Lü in den 180er Jahren versuchte, mehr Einfluss am Kaiserhof zu gewinnen. Die Familie versuchte Kontrolle darüber zu erlangen, welcher Sohn der Kaiserin der nächste Kaiser wird. Als im Jahr 180 vor Christus dann wieder eine Thronfolge ansteht, kommt es zur Konfrontation zwischen den Familien Liu und Lü. Die Liu-Familie kann sich allerdings durchsetzen, was zum Fall und zur Exekution der Familie Lü führt. In diesem Zeitraum fängt auch das Problem im östlichen Teil des Reiches an zu brodeln. Der Kaiserhof versucht, mehr Kontrolle über diesen Teil des Reiches auszuüben, was von den lokalen Machthabern aber nicht akzeptiert wird. Im Jahr 154 vor Christus kommt es im Osten schließlich zur Rebellion gegen die Han-Dynastie. Allerdings erheben sich nicht alle lokalen Machthaber und die Liu-Familie schafft es, sie so zu manipulieren, dass sie sich gegen die Rebellen stellen. Besiegte Gebiete werden daraufhin in den Machtapparat in Chang'an integriert und als Ausgangsbasis zur Eroberung der restlichen Gebiete im Osten genutzt. Innerhalb von wenigen Jahren wird der gesamte Osten des Reiches erobert und in die zentrale kaiserliche Administration integriert. Man hatte also aus den Fehlern der Zhou gelernt und eine funktionierende Strategie parat, als das Lehnsystem wieder zum Problem wurde. Kurz darauf, im Jahr 141 vor Christus, besteigt einer der größten Kaiser der chinesischen Geschichte den Thron, Wu Di. Unter seiner Herrschaft werden die Grundlagen für die kaiserliche Administration und Ideologie gelegt und gefestigt, die für die nächsten 2000 Jahre Bestand haben sollten. Natürlich wird diese Formel in den kommenden zwei Jahrtausenden weiterentwickelt, modifiziert und an neue Gegebenheiten angepasst, aber die Grundzüge bleiben immer bestehen. Die sogenannte Han-Synthese steht dabei auf drei Säulen. Erstens, der Konfuzianismus wird zur Staatsideologie gemacht. Was genau diese Ideologie ausmacht, könnt ihr euch in Folge 38 nochmal anhören. Zweitens wird in den Konfuzianismus die Idee von Belohnung und Bestrafung des Legalismus eingewoben. Allerdings in einer deutlich aufgeweichten Variante, die durch die Vereinigung mit dem Konfuzianismus humane Formen annimmt und auch Gnade kennt. Und drittens ein eher daoistisches Element der Kosmologie. Das Bewusstsein, dass eine größere Welt da draußen existiert, dass unerklärliche Dinge geschehen und wie sich die Menschen spirituell damit auseinandersetzen. Das hängt auch eng mit dem Mandat des Himmels zusammen, welches den Kaiser legitimiert. Eine Naturkatastrophe kann leicht als Zeichen dafür gedeutet werden, dass der Kaiser falsche Entscheidungen trifft. Aber Wu Di ist nicht nur für die Han-Synthese bekannt. Er verstand sein Amt als Instrument, um Gutes für die Menschen im Reich zu tun. Er wollte, dass der Staat und seine Beamten die Probleme der Menschen lösen und war ein sehr aktiver Kaiser. Seine Beamten sollten zu den Menschen gehen und sich am sozialen und wirtschaftlichen Leben der Menschen beteiligen. Dafür wurden beispielsweise Staatsmonopole für Waren geschaffen, die alle Menschen brauchten, aber nicht überall herzustellen waren. Beispielsweise Eisen, Alkohol oder Salz. Damit wollte der Kaiser vermeiden, dass private Unternehmer die Preise für solche Waren bestimmen und die Menschen ausbeuten können, um sich selbst zu bereichern. Mit den Monopolen kontrollierte der Staat die Produktion, Verteilung und Preise für diese Waren und stellte sicher, dass Waren, die jeder benötigte, auch für jeden erschwinglich waren. Eine weitere Institution, die bis zum Ende der Kaiserzeit existierte, findet auch ihren Anfang unter Wu Dis Herrschaft, die kaiserliche Beamtenprüfung. Dabei wurden Bewerbern Aufgaben gestellt, die sie schriftlich lösen mussten und so ihr Wissen präsentieren konnten. Wenn die Antworten eines Bewerbers zufriedenstellend waren, wurde ihm schließlich eine Stelle im Regierungsapparat zugeteilt. Allerdings fand die Beamtenprüfung zu dieser Zeit noch im kleinen Rahmen statt. Im Verlauf der chinesischen Kaiserzeit wurde daraus aber eine richtig große Angelegenheit. Zu dieser Zeit wurden die meisten Beamten aber noch durch Empfehlung rekrutiert. Allerdings betrieb der Kaiser auch große Expansion. Im Osten expandierte man bis in den nördlichen Teil Koreas hinein und im Süden bis ins heutige Vietnam. Und auch im Westen expandierte man und weitete die eigene Einflusssphäre bis nach Zentralasien aus. Damit erschuf Wu Di das größte chinesische Reich, das bis zu diesem Zeitpunkt existierte. Nach Wu Dis Tod im Jahr 87 vor Christus wird seine Politik nochmals begutachtet und es kommt im Jahr 81 vor Christus zur Debatte über Salz und Eisen. Ihr könnt euch vermutlich schon denken, dass es dabei um die staatlichen Monopole geht und es sich um eine marktwirtschaftliche Debatte handelt. Die eine Seite argumentierte wie der ehemalige Kaiser. Händler und Unternehmer sollten sich nicht auf Kosten der Menschen bereichern dürfen und deshalb sind die Monopole wichtig. Die Gegenseite argumentierte allerdings, dass man als Staat moralische Grundsätze etablieren und vorleben sollte, die auch Händler dazu inspirieren, sich angemessen zu verhalten. Der Staat sollte mit den Steuereinnahmen zufrieden sein und sich nicht mit solchen Monopolen zusätzlich bereichern. Schließlich wird die Abschaffung der meisten staatlichen Monopole beschlossen und Händlern und Unternehmern erlaubt, eigene Preise festzulegen. Nun folgt eine Periode der Verwaltung der Han-Dynastie bis etwa zur Jahrtausendwende. In dieser Zeit wird der Hof immer selbstbezogener und beteiligt sich weniger an tatsächlicher Politik. Man erfreut sich lieber am Luxus als am Regieren. Und statt wie Wu Di aktiv zu regieren, lässt man die Beamten das Reich leiten. Was natürlich zu wachsender Korruption und Vernachlässigung und damit zu immer mehr Problemen führt. Als dann im Jahr 7 nach Christus der regierende Kaiser ohne einen Erben stirbt, kommt es schließlich zur Krise. Wang Mang, ein Neffe von Kaiserin Wang, setzt sich selbst auf den Thron und regiert für etwa 20 Jahre das Reich. Als er nach diesen 20 Jahren schließlich stirbt, ist allerdings wieder kein Erbe zur Stelle und eine Nebenlinie der Liu-Familie schafft es, die Macht zurückzugewinnen und die Han-Dynastie fortzuführen. Hier beginnt dann die späte Han-Dynastie, die weitere 200 Jahre Bestand haben sollte. Und darüber spreche ich dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr mir dazu Feedback gebt oder mir auch Themenwünsche und Fragen aller Art zukommen lasst. Dazu könnt ihr die E-Mail-Adresse fuchsgeistmedien@outlook.de verwenden oder ihr schreibt mir auf meinem Twitter-Kanal @podcastdermitte, auf dem ich auch immer zusätzliches Material zu jeder Podcast-Folge poste. Alle Links zum Anklicken findet ihr wie immer in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr mir gerne helfen, den Podcast weiter zu verbreiten, indem ihr ihn weiterempfiehlt, auf Social Media teilt oder auf Apple Podcasts oder Spotify eine Bewertung abgebt. Und dafür bin ich euch wirklich sehr, sehr dankbar. Damit sind wir dann für heute durch und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.